Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Pass,
Schuss,
Tor,
Playoff Edition. Einen wunderschönen guten Abend. Ja.
Nicht zur Pressekonferenz.
Erste Runde überstanden. Tag 1 nach Spiel 5. Sitzen wir wieder beieinander. Ja, wie geht's euch, Burschen?
Um es mit einem Satz zum Song, den ich gestern zum Shane Matheson, der sich das Spiel übrigens gestern auch geschaut hat, zu rezitieren. Ich habe zu ihm gesagt, I shit my pants. Also ich muss ganz ehrlich sagen.
Immer noch?
Ja, in dem Alter wieder. Nein, es war ja unfassbar spannend. Also ich muss gleich mal Abbitte leisten. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber geredet, vor der Aufnahme. Erst einmal muss ich revidieren, dass Hamm nach Ostwestfalen gehört. Ist ja Ruhrpott bekanntlicherweise, weiß ich jetzt auch.
Da hast du früh auch einen Dörfer auf Facebook.
Werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen, aber wie gesagt, aus deckender Sicht ist ja alles oberhalb Nürnberg, Südschweden, also dann passt das schon.
Inklusive Höchstadt,
genau. Nein, aber es war, also wie gesagt, ich glaube, wir haben uns alle da ein bisschen, soll ich sagen, klarere Serienergebnisse pro DSC. Wünschen kann man in der letzten Folge noch mal anhören. Aber dass so eng wird und dass wirklich im Endeffekt dann ein Tor in Spiel 5 die Serie entscheidet, das hätte man nicht gedacht. Und hat mir auch dementsprechend wahrscheinlich wieder einige Lebensjahre gekostet und für einige mehrere graue Haare gesorgt.
Also zumindest. Ich war gestern tatsächlich echt, wie soll ich sagen, negativ. Also ich habe eine negative Einstellung gehabt gestern, weil wir haben einfach in den letzten Jahren diese Duodai-Spiele oder die fünften Spiele oder siebten Spiele allesamt verloren. Das letzte Spiel 5, was wir gewonnen haben, war gegen die Moskitos Essen in der Aufstiegssaison. Das haben wir allerdings damals überragen können, muss man auch sagen. Aber danach haben wir gegen Freiburg in die Playdowns in der DL2 das siebte Spiel verloren. Gegen die Hannover Indians, aha, Spiel 5.
Halle?
Gegen Halle, Spiel 5. Deswegen, ich war gestern schon irgendwie so, ja,
dass der Fünferfluch wird.
Sowas hat man einfach im Kopf und ich weiß nicht, wie es da in der Mannschaft oder die Spieler geht, ob man sowas einem Hinterkopf
bringt. Ich habe was Ähnliches gesagt, letztens in der Overtime, wenn ich da ins Wort fallen darf. DSC hat in der Overtime relativ wenig gute Erfahrungen gemacht. Wenn wir zurückblicken, Hannover Indians, eben wie du sagst, im Entscheidungsspiel. Generell hat man da nicht wirklich oft eine gute Figur abgegeben.
Bayreuth Tigers in der DL2. Ja.
Da ist gar nicht bis zu Spiel 5 gekommen.
Ja, oder Spiel 7. Aber da sind alle vier Spiele in der Overtime entschieden
worden. Ja, das stimmt.
Ja, ich muss aber ganz ehrlich auch sagen, jetzt Spiel 5 bin ich durchaus selbstbewusst reingegangen, nachdem ich bis zu Spiel 3 dann eher negativ eingestellt war, weil das, was wir in Spiel 4 gesehen haben, für mich so ein bisschen eine Kehrtwende war. Man hat auch ein bisschen so das Gefühl gehabt, jetzt beim DSC, man ist so endgültig im Playoff-Modus angekommen, die Defensive ist deutlich besser gestanden, man war zweikampfstärker, man hat, sagen wir, ein bisschen mehr Härte reingebracht, wobei die Serie insgesamt nicht so hart war, aber man war einfach körperlich präsent und natürlich, wir haben uns die Serie vielleicht deutlicher vorgestellt, aber ich muss sagen, hätten wir von Beginn an, und das war auch meine Prämisse bei meiner Prognose, wenn wir unser bestes Eishockey spielen, hätte man das von Beginn an so gespielt wie in Spiel 5 und in Spiel 4, hätte man das vielleicht schon früher regeln können, aber sei es wie es sei, man kann da auch durchaus das Positive draus ziehen. Es war definitiv ein Charaktersieg, nachdem du 2-1 in der Serie zurückliegst, dass du das noch drehst mit 2 Siegen. Ist natürlich gut auch fürs Mannschaftsgefüge, wenn du das reißt. Und, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Fips von dir, die Mannschaft freut sich schon, nach Tilburg zu fahren, oder?
Ja, wird natürlich eine brutale Reise. Aber ich möchte auch nochmal zu dem ganzen Thema mit Hamm eingehen. Ja, wie ihr schon gesagt habt, ich glaube, es hat keiner von uns erwartet, dass diese Serie so wird, wie sie wird. Und vor allem, ich glaube, wir alle, ganz Deckendorf, ist da auch nochmal bekräftigt worden vor den ersten 10 Spielminuten in Spiel 1. Weil du dir da einfach gedacht hast, okay, der Casey Fratkin hat es auf der Pressekonferenz danach ganz schön gesagt, er hat gedacht, sie wären hier aus dem Stadion geschossen. Aber ja, gerade Spiel 1, wenn man sich dann anschaut, ich glaube das 3-2 kurz vor der ersten Pause, war dann einfach so der Moment, wo Hamm gemerkt hat, okay, da geht was. Und die haben gekämpft bis zum Umfallen. Die haben gelaufen. Und ich finde wirklich, also ich persönlich muss echt sagen, ich bin über die komplette Serie ein brutaler Fan von der Organisation, die hinter dem ganzen Verein steht, geworden. Jan Koch, wie sie alle heißen, Ivo Weißleder, das sind wirklich brutal sympathische Typen. Ich kann an der Stelle wirklich nur meinen Hut davor ziehen. Es war, ja, wir haben die letzten Jahre gegen Hannover Indians, gegen die Saale Bulls Halle, irgendwann ist jede Serie mal so eskaliert, wenn man das so sagen kann. Aber das gegen die Hammer Eisbären, es war immer, okay, die Jungs machen das sportlich auf dem Eis und alles drumherum hat alles irgendwie zusammengehalten. Wir haben sonst was für Situationen gehabt, der beschädigte Spielerbus, ein verletzter Busfahrer und sonst was, aber es wurde niemals ekelhaft hinter den Kulissen und da muss man wirklich sagen, man hat gemerkt, Hamm genießt es, Playoffs zu spielen. Ich habe mich da auch vor dem Spiel 2 in Hamm, habe ich mich längere Zeit mit dem Hansi, einem Betreuer, unterhalten. Der hat zu mir gesagt, die haben das letzte Mal gegen eine Südmannschaft gespielt, das war 1994, gegen einen EC Peiting. Und dementsprechend haben die das wahnsinnig genossen, dass die da jetzt einfach mal wieder dabei sind. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, die sind an sich der ganz große Gewinner in der Serie. Sie sind jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Und ja, eine Aussage hat es gestern nach dem Spiel noch gegeben. Die hat der Philipp Alberti getroffen, der Spray TV kommentiert, auch bei Jana. Der hat zu mir gesagt, eigentlich ist schade, dass sie nicht weitergekommen sind, weil er hätte gern eine Aussage gebracht. Aber ich finde, die Aussage kann man trotzdem bringen. Die Nummer 1 im Pott ist Hamm.
Nach dieser Saison auf alle Fälle.
Ja. Nach dieser Saison definitiv. Auf alle Fälle.
Ja. Man das kann vielleicht kann man auch
schon so stehen lassen.
Ja, hervorheben von dem, was du gesagt hast, dieses Genießen dabei zu sein und wie du sagst, das zweite Tor im Spiel 1, wo man gemerkt hat, es geht was. Es hat natürlich gewisse Unbekümmertheit hervorgerufen, mit Sicherheit auch bei den Spielern, weil man hatte nichts zu verlieren in keinem der Spiele. Und ich finde, das hat man im Spiel auch gemerkt. Man hat sich in Anführungszeichen auf Bayerisch nichts geschissen. Einfach im Best Case einfach gespielt, was geht und gelaufen, du hast das gesagt und man konnte dann auch wirklich zur richtigen Zeit immer die Tore machen und plötzlich stand man da ganz, ganz nahe am Viertelfinale, aber das kann ich dann uns zugute halten, man konnte das ja, in Anführungszeichen managen.
Ich glaube, der Jirschi hat es gegenüber DonauTV recht schön gesagt, dadurch, dass er dann jetzt in den letzten zwei Spiele auf 3 Reihen umgestellt hat und nur noch die Erfahrenen spielen lassen hat. Ich weiß jetzt den genauen Wortlaut noch mal, wie er es gesagt hat, aber so ungefähr die Erfahrenen haben das halt dann mit ihrer Routine letztlich auf unsere Seite kippen lassen, das Ganze. Das kann man natürlich schon ein Stück weit unterschreiben, weil Erfahrung haben wir ja im Kader. Die Erfahrung fehlt, haben vielleicht noch ein bisschen. Wenn die noch ein bisschen mehr Playoff-Erfahrung im Kader hätten, dann hätten sie uns da gestern vielleicht wirklich oder am Sonntag schon raushauen können. Aber ich muss auch sagen, weil du gerade den Philipp erwähnt hast, Philipp, also der hat sich erstmal brutal entschuldigt bei mir für das, dass die im Spiel 2 diese massiven Tonprobleme gehabt haben, wo sie ja ziemlich viel Deckendorfer berechtigterweise, muss man ja auch sagen, und das sieht er ja auch so, beschwert haben. Aber das war einfach nicht ihr Tag, also sie wissen, woran es klingen ist, aber es ist halt leider passiert und es ist halt so. Aber auch ein sehr sympathischer und netter Mensch, der sich ja schon ein bisschen bei uns umgeschaut hat und der schon ein paar Sachen mitgenommen hat, der sagt halt auch, man kann halt auch von solchen Standorten, wie wir es sind, also jetzt nicht vom Sportlichen vielleicht auch, aber auch vom Umfeld her, kann man halt auch was lernen und was mitnehmen für die Zukunft und sich da verbessern. Und ich habe mich dann auch nach der Pressekonferenz noch mit dem Trainer so ein bisschen unterhalten. Er sieht den Verein halt auch so, dass der in kleinen Schritten, also jetzt nicht so wie ja, Weiden mit einem großen Sponsor im Hintergrund von heute auf morgen da einen riesen Kader auf die Beine stellt, sondern sie in kleinen Schritten verbessern sie einen Kader und wollen halt dann nächstes Jahr ja, den nächsten Schritt gehen. Und vielleicht reicht es ja dann nächstes Jahr, dass man vielleicht in die zweite Runde einzieht. Oder dass man das Heimrecht sich holt. Ja. Und da, weil du gesagt hast, sie sind die Nummer 1 im Pott, der Jiji hat dann auch auf der Pressekonferenz noch gesagt, also er wollte zwar jetzt keinen Namen nennen, aber letztes Jahr war das Achtelfinale vielleicht zu einfach und vielleicht hat man dann deswegen gemeint, dass es halt hier gegen Hamm auch ähnlich einfach wird. Ja.
Aber um nochmal auf das vom Robin einzugehen, wo du dich entschuldigt hast für die Aussage mit Ostwestfalen und Ruhrpott. Da Simon und ich sind mal zu Spiel 2 da hingefahren und haben einen Stau auf der Autobahn umfahren müssen. Und das Navi hat angezeigt, circa noch eine Dreiviertelstunde, dann sind wir in Hamm. Und wir haben da auf der Landstraße dann umeinander gefahren. Und ich habe zum Simon irgendwann gesagt, Simon, ich fühle mich wie auf einer Bayerwald-Rumfahrt. Weil es war tatsächlich, es hat 0,0 ausgeschaut wie Ruhrpott. Das war letztes Jahr in Herne weit schlimmer, also wirklich weit schlimmer. Aber ja, der Jan hat dann gestern auch zu mir gesagt, sie sind da so ein bisschen noch im Grenzgebiet. Das macht es nochmal ein bisschen schöner. Und ja, an sich ja eigentlich eine brutale Großstadt haben, gell? Also
wie viele 170.000 Einwohner?
180, glaube ich.
Ja, sechsstellig ist schon.
Also das ist schon. Aber da oben ist ja jede Stadt irgendwie eine Großstadt und das ist ja alles so, so nah beieinander. Ich habe beruflich einen Kunden, aktuelles Projekt, das ist 30 Kilometer weg von denen. Dann ist Bielefeld ja gleich irgendwie ums Eck. Also da sind, ist ja eine Großstadt nach der anderen ist da irgendwie beieinander. Und ja, also ich möchte da an der Stelle nochmal Danke sagen an die Eisbären-Verantwortlichen und an die Fans, weil das war wirklich eine tolle Serie.
Ja.
Und das darf ich auch sagen, wenn wir es verloren hätten, das Ganze. Weil,
ja, also.
Weil es wirklich spannend war. Die haben wirklich gut gearbeitet da oben. Also.
Ja, und wenn man so ein bisschen die Gerüchteküche verfolgt, wird es vermutlich nicht der letzte Schritt sein, den der Standard nimmt. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre da so noch bringen.
Ja. Es gab noch eine ganz lustige Geschichte gestern. Wir haben es eben, oder ich habe es im Spreadstream angesprochen, weil du vorhin gerade Philipp Alberti erwähnt hast. Was mir jetzt schon, hat er wirklich sein Trikot abgegeben? Weil nach dem ersten Drittel hat der Samuel Dotter nämlich sein Trikot mit der Nummer 55 nicht mehr getragen, sondern mit der Nummer 8 und abgeklebten Namen.
Ja.
Und das Trikot hat der Philipp ja eigentlich im Stadion getragen. Und ich habe ihn dann im zweiten Drittel nochmal laufen sehen.
Aber ich
und dann hat er auf einmal weiß Trikot.
Aber ich konnte der Philipp hat einen Tschwanow hinten drauf
gehabt. Ja, eben, der hat ja die Nummer 8. Aber ja. Dieser Tschwanow war mit Klebeband abgeklebt.
Ach so.
Deswegen.
Ja, dann kann es schon sein. Hat es
wohl den ersten Eishockey-Trikotausch der Geschichte gegeben in der Oberliga Süd. Oder in der Oberliga in die Playoffs, so muss man sagen.
Also aber ich habe gestern dann noch. Wie ich meine Fotos dann gemacht habe. Ich habe dann auch, da hat es im letzten Drittel irgendwie den Alleingang gegeben, wo das Tor dann verschoben worden ist,
ja.
Wo die fast noch das 2-2 gemacht hätten. Ich habe dann aber die Nummer 55 gar nicht auf dem Spielbericht gefunden. Also der.
Da war auch irgendwas, weil ich bin an der Bande unten gestanden und habe aufs Pauseninterview gewartet und habe nur gesehen, dass eben einer von einer der Betreuer das ein zusammengeknülltes Trikot gehabt hat und in die Kabine gelaufen ist. Ich kann mir vorstellen, vielleicht dass
Blut
da irgendwie, war. Ja, vielleicht irgendwelche Körperflüssigkeiten
am Trikot. Oder das Trikot war zerrissen.
Oder das kann ja genauso gut sein. Ja, wie gesagt, auf alle Fälle, ich muss ganz ehrlich sagen, heute so in der Gesprächsdynamik, man merkt, dass wir gestern alle einen langen Abend
gehabt haben. Irgendwie. Ich habe es ja tatsächlich mitgedacht, gestern unten an der Zeitnahme, weil ich habe gerade den Spielbericht da und ich habe es tatsächlich
so. Was ist für ein Angriff?
Ich habe es dann tatsächlich die Nummer 55 im Spielbericht auf die Nummer 8 geändert.
Ja, natürlich, musst du.
Ja,
ab dem Zeitpunkt, wo der Schiedsrichter zu dir kommt, Roland,
und ja, sagt... Ja, das ist ja schon mal das Erste überhaupt, dass dem Schiedsrichter das überhaupt auffällt und der dazu
eigentlich. Ja, es ist ja deine Pflicht, als Team das zu melden. Du hast ja deine Teammanager, Betreuer, sonst was an der Bank, die das dann an Schiedsrichter vermitteln. Hör zu, der und der Spieler, wir haben einen Trikotnummerwechsel, bitte berücksichtigt das. Weil ansonsten, stell dir vor, du meldest das nicht. Und auf einmal schießt der ein Tor. Und dann sagt der Schiedsrichter, ja okay, Spieler mit der Nummer 8 hat das Tor geschossen, fährt zur Zeitnahme. Zeitnahme sagt, du, wir haben keinen mit der Nummer 8. Dann ist auf einmal
ein riesengroßes Problem. Das war in der analogen Welt, hat es das ja auch schon gegeben. Und gerade im Nachwuchsbereich passiert sowas öfter mal. Dann fahren die rüber zur Bank. Du, wir hatten da jetzt die Nummer 8, dann gehen wir jetzt nochmal rüber. Und dann, ja. Aber ich habe da gestern geschaut und aber gut, da war es ja schon 1:30 in der Früh. Ich habe da nicht auf die, ich habe auf die Helmnummer geschaut, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass das im Spielbericht ja nicht geändert worden ist. Dabei. Jetzt habe ich ein Foto, rumgeschickt durch die Weltgeschichte mit
Allein. Wer ist das?
Alleingang Hammerspieler.
Ja, unbekannter Hammerspieler.
Genau. XY unbekannt.
Nein, muss man auch wirklich sagen, Sam Dotta, für mich in der Serie durchaus ein Spieler, der tatsächlich rausgestochen ist, wo ich sagen muss, der hat jede Menge Potenzial. Gibt es da von eurer Seite aus irgendwelche Spieler, wo man jetzt sagen kann, okay, die hätten wir jetzt nicht so erwartet?
Also, ja, der Chris Schutz ist mir negativ aufgefallen, weil der war ja wirklich torgefährlich in der Hauptrunde. Hat natürlich eine krankheitsbedingte Vorgeschichte, das muss man auch sagen. Aber der hat irgendwie, ich weiß nicht, wie viele, 25 Schüsse in die 5 Spiele abgegeben und kein einziges Tor. Das war schon ein bisschen enttäuschend. Ja, also der ist mir so negativ. Also von dem hätte ich mir mehr erwartet, sagen wir mal so. Andererseits waren da einige dabei, der Oleg Tschwanow zum Beispiel, der jetzt die letzten 2 Spiele nicht mit dabei war. Und das war mit Sicherheit auch ein Faktor, warum wir oder warum Hamm die letzten 2 Spiele halt nicht mehr für sich entscheiden konnte, weil der war wirklich stark. Der ist so ein bisschen unterm Radar vielleicht mitgelaufen, weil er ja nur ein Förderlizenzspieler von Kassel ist.
Genau.
Aber der war wirklich stark, der hat mir gefallen. Genauso wie der Lars Reus, der ja da Verteidiger spielt, der ja eigentlich ein Stürmer war. Aber generell, also da war jetzt kein Spieler dabei, bei denen der komplett aus dem Raster gefallen ist. Der Lennart Nilek zum Beispiel, der ja letztes Jahr der da schon mit dabei war, der mir letztes Jahr schon einen guten Eindruck hinterlassen hat, spielt da den erste Reihe Mittelstürmer sehr stark, also der wird seinen Weg auf alle Fälle machen.
Ja, da muss Marius Demmler ist ja der gleiche, muss ich sagen, also auch unfassbar stark auftreten als Stürmer.
Aber
ich muss auch zum Beispiel sagen, so Spieler wie der Santeri Silampe hat sich so ein bisschen unter Wert fast verkauft in der Serie. Der war richtig gut, der ist marschiert, der war torgefährlich.
Und hat aber
keinen Stich geschossen. Gemacht. Nein, genau,
ich glaube, er hat nicht mehr einen Scorerpunkt gemacht in der Serie.
Wir haben ja gestern über den Schutz auch nochmal geredet, ob der überhaupt Punkte gemacht hat. Ja, er hat 5 Vorlagen gegeben, aber er hat halt kein Tor geschossen. Aber vielleicht auch auf Deckendorfer Seite muss man halt an Antonin Duschek rausheben. Der hat sich meiner Meinung nach im Vergleich zur Hauptrunde um 180 Grad, jetzt habe ich es richtig gesagt, um 180 Grad gedreht. Ich weiß nicht, ob er halt auch so ein Playoff-Typ ist, aber mit seinen Tore absolut herausgestochen.
Also ohne das Böse zu meinen, Playoff-Typ, letztes Jahr waren es glaube ich 8 Partien und 1 Punkt.
Mhm.
Also ich sage einmal, er hat diese Saison definitiv einen richtig heißen Schläger, was mich total gefreut für ihn. Und vor allem, er beweist, was er eigentlich auch für einen brutalen Schuss hat, wenn man jetzt an Spiel 4 denkt. Oder auch, Spiel 4 war eher dieses technische
Spiel Tor,
wo er diesen, genau, Spiel 2 waren ja diese 2 Handgelenkschüsse, die da relativ ansatzlos waren. Also für ihn gefreut es mich so richtig. Und dass aber die Reihe spielerisch, glaube ich, mit die stärkste ist, mit Leinweber und Greilinger. Das
habt ihr das gesehen, wie der Greilinger da gestern hinterm Tor?
Ist sogar in die Highlights
drin. Ist in die Highlights ja. Drin. Also, da hat er nochmal alles ausbackelt.
Da hat er nochmal
auf den Bild nochmal aussteigen lassen. Ich glaube, das war gegen Lars Reus. Ich glaube, da hat man beim Reus auch definitiv die Unerfahrenheit als Verteidiger gesehen, dass er sich einmal um die eigene Achse dreht hat, weil er nicht mehr gewusst hat, wo der Puck ist. Aber ich gehe da mit eng ziemlich konform, was die Spieler betrifft, die auffällig waren.
Nicht komplett, aber er geht mit uns ziemlich konform.
Das ist ja schon ein gutes Zeichen.
Ich stimme komplett zu. Ich muss generell sagen, dass das hauptsächlich vor allem die jungen Spieler sind, die in Hamm in dieser Serie für die Eisbären fast den Unterschied gemacht haben.
Ja.
Das waren jetzt nicht nur, sage ich mal, die Routinierten, so wie es jetzt bei uns eher der Fall ist, sondern das waren wirklich vor allem die jungen Spieler, egal wer es war, die da wirklich einen Top-Job gemacht haben, vor allem auch Marius Demmler. Ich erinnere mich noch, ich habe den Vorspiel 1 auf der Aufstellung in der 4. Reihe gefunden. Und ich muss sagen, in Spiel 1, dann, vor allem im zweiten Drittel, war das mitunter der auffälligste Spieler bei denen. Das hat mich dann durchaus überrascht. Man hat ihn erkannt, dass er ja schon höherklassig gespielt hat. Deswegen hat es mich erstmal überrascht, dass er, wie gesagt, im hinteren Bereich zu finden ist. Aber das war auch so eine taktische Maßnahme von Casey Fredkin. Der hat immer so ganz munter die Reihen ein bisschen durchgewechselt, dann mal wieder da und dazu, dann da und dazu, um einfach das Tempo ein bisschen zu variieren von die diversen Reihen. Und das hat dann eigentlich wirklich sehr gut funktioniert. Du hast das gesagt. Und der Sylian P. war wirklich sehr stark, vor allem in den Ecken. Der hat unheimlich viele Scheiben
gehört. Gestern auch den
Konter gefahren.
Der war wirklich stark gespielt. Und da haben wir richtig Glück gehabt, dass den der Timo noch pariert hat. Mhm.
Muss ich ein bisschen schmunzeln. Apropos Timo, der ist gestern den Verteidigern ziemlich oft aufs Dach aufgestiegen.
Nicht nur gestern.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Aber gestern ist noch besonders stark aufgefallen.
Ein wiederholendes Bild, ja.
Ja, ich weiß nicht, wer es im dritten Drittel war. Ich glaube, das war im zweiten, aber im dritten, wo der Unterzahltreffer fast gefallen wird, da ist er am Verteidiger direkt nachgefahren und das sieht man dann immer so schön, wenn der Kopf dann so zuckt nach vorne.
Ja.
Dass man da gerade ordentlich was auf die Backen gegeben hat. Aber es ist gut und gehört ja auch dazu.
Jetzt haben wir einen Philipp, einen Fips da ganz übergangen. Hast du auch noch irgendwelche Spieler, die dir...
Spieler, die mir aufgefallen sind,
auf beide Seiten.
Persönlich natürlich Lennart Nilek, finde ich, also über komplette 5 Spiele gesehen, den besten Spieler, den Hamm gehabt hat in der Serie, meine Meinung. Neben Daniel Filimonov. Einige Fans sagen da, er hat vielleicht zu viel prallen lassen oder gerade ein Spiel 2. Das eine Gegentor im letzten Drittel gleich, dass er den vielleicht haben kann. Ich finde, dass er wirklich stark gehalten hat und dass er vor allem auch gestern ausschlaggebend dafür war, dass das Spiel lange Zeit so eng war. Weil ich finde, gestern hätte es ebenfalls viel früher einen Deckel drauf machen können. Aber Philly hat da wirklich gut gehalten. Und ja, ansonsten gut von unserer Seite aus, mei. Ich tue mir da immer schwer, dass ich einzelne Spieler raushebe, weil natürlich ist absolut überragend, dass Toni da in Spiel 2 die beiden Dinger einschweißt und da denkst du im ersten Moment mal natürlich, der ist jetzt 1,5 Jahre da und jetzt sieht man ganz jetzt neue Qualitäten aus. Von ihm. Aber,
ich habe schon immer darauf gewartet, ob er nicht nur einen Pass spielen will, aber hat dann doch abgezogen.
Aber im Großen und Ganzen ja, gibt es eigentlich sonst keinen, den wo ich jetzt explizit außerheben möchte.
Es war wirklich so eine kollektive Leistung. Ich habe auch im Pauseninterview im Spiel 5 mit Marcel mich noch ein bisschen unterhalten. Der dann auch gesagt hat, die Leistung wird einfach im Kollektiv dann gegen Hamm besser, weil man sich einfach irgendwann besser auf den Gegner einstellt. Weil du hast diesen unfassbar aggressiven Vorcheck, den die gefahren haben, der uns wirklich vor brutale Probleme gestellt hat. Ich sage mal so, die ersten paar Minuten in Spiel 1 war vielleicht wirklich so, jetzt möchte ich nicht sagen, dass die irgendwie beeindruckt waren oder so, weil ich glaube, dass da der Spielverlauf uns ein bisschen in die Karten gespielt hat. Aber so wie die dann nochmal zu einem Spiel gefunden haben, haben die uns vor brutale Probleme gestellt. Und das ist halt sowas, wenn du dich als Mannschaft gesammelt drauf einstellst, auch wenn du dann vielleicht von 4 auf 3 Reihen runtergehst, das musst du erst einmal so hinkriegen. Ich meine, das spricht halt dann auch wieder für die Erfahrung im Kader. Dass man einfach, egal gegen welchen Gegner, sich immer irgendwie anpasst.
Man hat aber gestern und auch am Sonntag schon gemerkt, dass Hamm diesen aggressiven Vorcheck nicht mehr so spielen kann oder will. Ich glaube auch, dass da am Ende die Batterien nicht mehr so voll waren wie in den ersten 3 Spiele.
Darf ich tatsächlich nicht einmal sagen, ich glaube einfach, dass das wieder einmal das perfekte Beispiel dafür war, das härteste Spiel zu gewinnen, ist das Spiel, wo du die Serie zumachst. Und das hat man, finde ich, auch bei uns schon in Spiel 4 eben gesehen. Unsere Mannschaft ist in Spiel 4 komplett anders auftreten und ja, wir waren da in der Situation, so blöd wie es klingt, wir haben da nichts zu verlieren gehabt. Natürlich haben wir was zu verlieren gehabt. Für uns war es, entweder wir gewinnen jetzt oder die Saison ist vorbei. Aber für Hamm war halt irgendwie die Situation da, okay, wir spielen jetzt zu Hause, wir können den Sack jetzt zumachen. Wenn wir es nicht machen, dann wird es verdammt schwierig werden in Deggendorf. So rum. Und das ist, glaube ich, schon was dir irgendwo beschäftigt und dementsprechend Also ich glaube, dass es richtig hart ist für so eine junge Mannschaft, wie es eben Hamm ist, dass man dann das letzte Spiel auch tatsächlich zirkt.
Gerade wenn du auf so eine erfahrene Mannschaft wie eben Beckendorf triffst. Dann, ja.
Eben. Nichtsdestotrotz möchte ich an der Stelle noch was sagen. Und zwar, ich glaube, es ist einige Fans aufgefallen, dass die Mannschaft auch nach Spiel 5, wir haben ja da gestern gewonnen, alles super, die Mannschaft ziemlich bald vom Eis runtergefahren ist. Und ich muss sagen, ich kann auch da die Mannschaft teilweise echt verstehen. Weil was bei uns oftmals abläuft, ist eine wahnsinnig, wahnsinnig große Frechheit. Muss man an der Stelle, finde ich zumindest, so klar aussprechen. Zum einen natürlich die Situation in Spiel 3, dass wir ganz schlaue Leute gehabt haben, die einen Busfahrer angreifen, die einen Mannschaftsbus zerkratzen. Alleine das hat mich schon wahnsinnig aufgeregt nach diesem Spiel 3. Hat mich eigentlich fast mehr aufgeregt wie das Ende oder das Ergebnis des Spiels. Was mich aber auch aufgeregt hat während dem Spiel schon die ganze Zeit, waren sämtliche Kommentare, die man im Stadion gehört hat, die man danach auch auf Facebook und Instagram lesen konnte. Unsere Mannschaft wird betitelt als Sauhaufen und sonst was. Hey, und zwei Tage später gewinnen wir auswärts in Hamm und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Jeder ist wieder der größte Volksheld und sonst was. Also, was manche Fans meinen, was sie sind, ist in meinen Augen wirklich sehr, sehr fraglich. Manche Leute meinen tatsächlich, sie können sich eine Eintrittskarte kaufen für 14 Euro und können im Anschluss dann heraus in unserem Stadion irgendwelche Spieler auf der Eisfläche beleidigen, als wären sie irgendwelche Zirkusaffen. Aber das, also ohne Witz, ich kann mich da richtig in Rage reden, weil mir das so sauer macht. Es ist natürlich für jeden Fan, ist es natürlich wahnsinnig, wahnsinnig ärgerlich, wenn man ein Spiel verliert. Es ist für die Mannschaft ärgerlich, es ist für alle Verantwortlichen ärgerlich und es ist für die Fans natürlich ärgerlich. Aber ich kann nicht verbal auf Spieler losgehen, noch dazu in der Playoff-Zeit. Wir sprechen hier von der heißesten Zeit des Jahres. Und dann gibt es im Nachhinein Kommentare in Facebook nach unserem Spiel 3, wo wir verloren haben, gibt es dann Kommentare in Facebook, ja, an was ist es gelegen, an der Stimmung im Stadion definitiv nicht. Man muss an der Stelle auch definitiv mal aussprechen, wann war denn die Stimmung im Stadion so richtig gut? Ab dem Zeitpunkt, wo sich die Mannschaft zurückgekämpft hat und das 2-2 geschossen hat im Spiel. Ich mache unserem Fanblock dabei absolut keinen Vorwurf, weil der Fanblock arbeitet mit den Leuten, die sich zu jeder Zeit bei jedem Heimspiel als auch bei fast jedem Auswärtsspiel mehr oder weniger einen Hintern aufreißen und komplett geschlossen hinter der Mannschaft stehen. Aber andere Leute ziehen das so dermaßen runter und dann wird sich gefeiert, wenn die Mannschaft an einer 2-2 rankommt, dass dann auf einmal eine sensationelle Stimmung ist bei über 2000 Leuten im Stadion. Also da muss ich echt sagen, das ist Wahnsinn. Meine Auffassung von Support oder von guter Stimmung ist, dass ich erst recht dann die Mannschaft unterstütze, wenn sie mich braucht. Und ich meine, brauchen tut mich die eigene Mannschaft meist dann, wenn es schlecht läuft. Wenn es gut läuft, dann läuft alles von selber gut. Aber ja, wie gesagt, also Spiel 3 war tatsächlich so ein Punkt, wo man ich denke, wow, Deckendorf, das hätte ich nicht von dir erwartet.
Ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also es war symptomatisch. Man hat gestern, oder ich habe es mir heute in der Früh gedacht, du schaust dann auf den Beitrag zum Weiterkommen und da sind dann irgendwie 30 Kommentare oder so. Ja, das ist in der Küche,
ah, okay. Da wird gerade
ein Schnitzel zensiert. Da ist, glaube ich, gerade Pommes oder Schnitzel oder irgend sowas in der Fritteuse.
Oder der Wasser. Oder sind die Leute, wo der Fips gerade gegrillt hat.
Der Fips grillt gerade. Nein. Und nach Spiel 3, ich meine, ich war da selber und ich glaube, wir waren alle da ziemlich am Boden und haben eigentlich keine große Hoffnung mehr gehabt irgendwie. Aber da waren am nächsten Tag dann ich weiß nicht, wann ich aufgestanden bin, 8 Uhr in der Früh.
8 Uhr in der Früh stehst du erst auf.
Ja, da, also da,
das ist halt ein Leben, gell? Das ist halt ein Leben.
Ich bin natürlich schon früher wach, weil mit Kindern ist das halt so. Aber um 8 Uhr oder so bin ich aufgestanden und da waren dann irgendwie schon 100 Kommentare oder so. Ja. Und es ist halt in Deckendorf, muss man halt auch so sagen, da gibt es nur Schwarz und Weiß.
Das hat 1:1 dieselbe Aussage, hat gestern der Jan Koch zu mir gesagt. Er kennt das, es ist entweder schwarz oder weiß. Und
gut, das Ganze, also gerade Facebook, ich meine, das ist ja nicht nur beim Sport, sondern auch bei anderen Themen ist es ja so, dass sich da ja wirklich, ja, ich möchte jetzt nichts falsch sagen, aber da tummelt sich halt wirklich, tummeln sich halt einfach Leute rum. Ja,
für die war es besser, wenn es kein Facebook
hätten. Für die war es besser, wenn es kein Facebook hätten, ja, also definitiv. Und ich glaube aber, dass im Stadion an sich, auch wenn es natürlich da immer Kommentare von dem einen oder anderen gibt, aber ich glaube, im Stadion, die meisten können das Ganze schon gut einordnen. Und zur Stimmung, ich habe die tatsächlich auch nicht in die ersten zwei Heimspiele nicht gut gefunden. Zumindest ja, ab dem Zeitpunkt, wo es halt wirklich dann knapp geworden ist, also wie haben dann Druck gekommen ist. Und wir haben ja dann in die ersten zwei Heimspiele, gerade so im Mitteldrittel, da haben wir ja zweimal komplett an Faden verloren. Und das, sowas übertragt sich dann aber auch wiederum aufs Publikum. Die werden dann natürlich auch nervös und werden auch ja, angespannt einfach. Und also ich möchte jetzt da auf keinen Fall da irgendwie dir widersprechen, weil du hast da schon absolut recht mit dem, was du sagst. Aber ja, es war einfach angespannte Stimmung in die Spiele. Ja. Ja. Und dann ist es halt schwierig, dass du aus dem Loch rauskommst. Und es fällt halt im Fanblock, das ist vielleicht so ein Vergleich zu früheren Zeiten, zu der Zeit, wo wir aufgestiegen sind oder so. Es fallen halt vielleicht auch so ein bisschen die Impulsgeber. Die sind halt einfach nicht mehr so im Stadion, wie es früher noch da war.
Nein, ich persönlich muss tatsächlich sagen, also ich kann am Fanblock an sich absolut keinen Vorwurf machen, weil du hast halt einfach das bei so Fanszenen, du hast einen brutalen Wechsel im Laufe der Jahre. Manche finden halt einfach andere Interessen, gehen nicht mehr ins Eishockey. Ist
ganz normal.
Ist alles ganz normal, so ist das Leben. Und bei uns muss man halt tatsächlich sagen, in Deckendorf tust du halt brutal schwer mit dem Nachwuchs, dass wieder Leute nachkommen. Und dementsprechend mache ich auch da am Fanblock an sich keine Vorwürfe, weil das sind immer wieder die Leute, man braucht ja gerade beim Spiel reinschauen, es sind immer dieselben Leute, die alles dafür geben, dass wirklich eine Stimmung da ist. Aber ich finde es halt Wahnsinn, dass dann ja auf die Leute teilweise dann auch gerade noch eingehetzt wird oder sonst was. Und ja, also wie gesagt, ich fand es.
Ich meine, letztlich ist ja jeder selber dafür verantwortlich, wenn es einem wirklich so stark stört, dass keine solche Stimmung ist, dass er A selber mitmacht und B, dass er sich dann auch nicht online sich darüber brüskieren muss oder so.
Ich meine, das ist halt auch so eine Sache, gell? Jetzt in die Playoffs oder in so eine Spiele wie Gegen Passau oder wo halt einfach viel Leute im Stadion sind, da sind halt dann einfach, also ist ja auch ganz normal, da sind halt Leute dabei, die halt nicht regelmäßig gehen, die aber vielleicht auch an der Stimmung an sich gar kein so ein Interesse haben. Die stecken halt dann auch drin und
freuen sich, dass sie im Fanblock stehen.
Ja. Ja, also nicht im Fanblock, sondern ja, im Stadion.
Die wissen eigentlich gar nicht, wo der Fanblock eigentlich ist.
Ja, und die gehen halt ins Eishockey, weil es halt davon ausgehen, dass ja eher gute Stimmung gemacht wird und regen sich dann aber hinterher auf, wenn eine schlechte Stimmung ist.
Ja.
Diese sogenannten, in Anführungszeichen, Event-Fans. Also ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, weil die braucht man. Ja, und das sind halt die Leute, die dann kommen, wenn da ein guter Sport geboten wird.
Und die dann vielleicht auch im Idealfall sogar bleiben, weil sie sagen,
und die das dann bleiben.
Geil. Genau. Die vielleicht aus Saisonlangsicht
Tageskarte kaufen und dann unter dem Aspekt, also ich habe mich gestern auch gewundert, dass die Mannschaft da dann gleich reingefahren ist und dass die dann nichts mehr groß machen. Aber unter dem Aspekt kann man das natürlich schon ein Stück weit nachvollziehen.
Ja, ich habe noch, sage ich mal, in Anführungszeichen das Glück gehabt, dass ich zufälligerweise mit einem Spieler vom DSC gesprochen habe. Ich sage jetzt da keinen Namen, der hat auch gemeint, wir sind jetzt vom Achtelfinale ins Viertelfinale gekommen, warum sollen wir da groß feiern?
Ja, so gesehen ist es ja eigentlich noch kein großer Erfolg, weil es ist ja das, was jeder erwartet, ja. Und auch die Mannschaft selber, glaube ich, erwartet das.
Von sich selber.
Und ja, ich glaube, wenn wir Tilburg rauswerfen und da können wir dann vielleicht die Überleitung auf unser nächstes Thema machen.
Eins möchte ich aber noch sagen zu dem
Thema. Dann glaube ich, wird die Mannschaft nach dem entscheidenden Spiel, also nach dem vierten Sieg, nicht einfach in die Kabine fahren, sondern dann ist vielleicht ein bisschen mehr geboten.
Eins möchte ich noch sagen zu dem Thema, und zwar das wiederum etwas, was ich sehr positiv vernommen habe, von unseren Fans auch wieder, weil es einfach zeigt, dass einfach wenige Idioten, sage ich jetzt mal, sind, die Situation einfach mit dem ganzen Geschehen um den Mannschaftsbus und so weiter nach Spiel 3 hat mich persönlich brutal geärgert, wenn wir mir da ausgegangen sind. Und brutal bewusst um einen Ruf des Vereins ist mir dann erst geworden, wie die Spieler von Hamm dann gekommen sind und der Lennart Nilek dann zum Simon und zu mir hergegangen ist und gesagt hat, wisst ihr, letztes Jahr war ich mit Herne da, da hat es Vorfälle gegeben und dieses Jahr jetzt wieder. Und das zeigt halt einfach, durch so eine Aktion, ich glaube, um das werden sich viele gar nicht bewusst, geht es erstmal nicht um die Privatperson, die das verursacht, sondern um den Ruf des Vereins, wo das passiert. Und das ist ja absolut schlecht für uns. Für uns als DSC, genau so ist es, Marco. Und ja. Es ist nach wie vor eine Situation, die mich sehr sprachlos macht, weil auch das tatsächlich, ich habe es vorher erwähnt, mit den Hammer-Eisbären, es war wirklich eine überragende Serie, egal ob sportlich oder hinter den Kulissen. Und dann stehst du da und fühlst dich wegen ein paar Idioten so negativ und so, ja, als wäre jetzt ein Keil zwischen dir und den anderen Verantwortlichen. Ja.
Und man kann es vielleicht noch so ergänzen.
Vor allem, ja. Was hat der Mannschaftsbus damit zum Tor? Das ist ja immer das. Und natürlich dann auch die Frage, war das auch passiert, wenn wir das Spiel gewonnen hätten? Ja. Oder war das dann einfach der Frust der Niederlage? Oder, ich verstehe ja generell auch, wenn da Mülltonnen geworfen werden oder irgend sowas, ich verstehe ja da die Sinnhaftigkeit dahinter gar nicht. Aber dass man dann an den Bus ohne bieselt oder dann am Busfahrer angeht oder dann Kratzer im Bus eine macht. Also ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Wenn ich bieseln muss,
gehst aufs
Klo. Dann gehe ich entweder aufs Klo oder wenn ich vom Stadion ausgehe, dann bieselt den Bach eine, der da hinterm Stadion läuft und vielleicht aktuell kein Hochwasser führt, wo ich dort die Gefahr laufe, dass ich reinfalle.
Nein, aber das Wildbieseln ist und du verschmutzt öffentliche Gewässer.
Ja, so, aber toll. Man muss dann auch sagen, gestern, ich bin dann gestern nach dem Spiel rausgegangen, habe meine Tasche ins Auto da. Muss man auch sagen, vorbildlich, da sind dann, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Polizisten da gestanden, haben den Bus im Blick gehabt und haben da geschaut, dass das alles gesittet dann verläuft. Also es ist halt schade, dass es sowas braucht, ja, aber da hat man dann zumindest in der Hinsicht richtig reagiert.
Ja. Nein, muss ich da ganz ehrlich sagen, wenn jetzt Faye vielleicht sagen, ja, mein Gott, jetzt labern sie halt wieder daher, von wegen Moral und so. Aber wenn du sagst, Fips, das fällt die Spieler auf, wie zum Beispiel beim Lennart Nilek, musst du dir halt einmal auch überlegen, was das vielleicht für Auswirkungen hat. Weil wenn das unter Spielerkreisen, sage ich mal, der Standard irgendwann einmal verpönt ist, nur wegen ein paar Handvoll Leute, dann hast du vielleicht irgendwann auch mal ein Problem, dass vielleicht der Spieler nicht nach Dickendorf wechseln möchte, weil das ja halt sagt, ja, er hat jetzt da nur schlechte Sachen gehört.
Ja.
Und das ist halt wirklich auf sämtlichen Ebenen schädlich für alle Beteiligten. Das sind einfach die Handlungen Einzelner. Und ich glaube, es war gut, dass man sich dann als Verein gleich distanziert hat. Weil, ich meine, es ist nicht unbedingt nötig, weil eigentlich soll es ja klar sein, dass der Verein damit nichts zum Tor hat. Aber irgendwo ist es halt dann doch nötig, weil natürlich wieder der Verein in Verruf gebracht worden ist. Obwohl es jetzt, sage ich mal, nicht mal auf dem Gelände von der Veranstaltung passiert ist, weil es passiert ja am Parkplatz und der DSC ist ja für den Parkplatz, sage ich mal, offiziell nicht verantwortlich. Aber es fällt letztlich trotzdem auf den Verein zurück und das ist eigentlich das Schlimme.
Es gibt halt andere Beispiele wie ein EC Bad Nauheim, wenn man da ein bisschen aushören darf, da gibt es auch immer wieder Vorfälle, dass dann Schlägereien in dem Kurpark um Stadion rundum gibt und da gibt der Verein aber kein Statement ab dazu. Ja? Und das, das bringt halt den Verein dann auch in Verruf, dass die das billigen. Ja, dass für die das in Ordnung ist. Und das,
also obwohl es vielleicht auch nicht so ist. Also
ja, obwohl es vielleicht nicht so ist, aber wenn man einfach nur einen kleinen Dreizeiler bringt, so wie man das gemacht hat, dass man sowas verurteilt und dass man da entschieden dagegen vorgeht, dann ist alles in Ordnung.
Anders, wenn du eben dieses Schweigen hast oder dieses, ja.
Ja, du akzeptierst
dieses das. Akzeptieren, genau. Ja, bringst du dich jetzt selber in eine Lage, die vielleicht nicht sein muss.
Aber jetzt hat der Song Schwamm drüber, Hammer Eisbären, Haken dahinter, jetzt auf geht's Tilburg Trappers.
Schnitt. ja, Neuauflage vom Oberliga-Finale 2017-18.
Warst du damals schon dabei im Oberliga-Finale?
ich hab's verfolgt, ja. Danke für den Seitenhieb. Danke. Leider nicht in
Tilburg. Im Stadion?
Wir hatten ja gestern der Holger Hecht, um da vielleicht auch noch mal kurz eine Kurve zum Drehen, erzählt, wie unfassbar überlaufen die Geschäftsstelle damals war, dass man Tickets
gekauft hat. Ja, das war aber nicht beim Finale, weil da.
Ja, aber auch, glaube ich.
So ich glaube, die zwei Finalspiele, die wir damals gehabt haben, waren gar nicht ausverkauft.
Doch, ich glaube schon.
Aber der Holger hat von den Spielen gegen die Moskitos Essen, also Viertelfinale und dann selber Wölfe, erzählt, wo damals war ja die Geschäftsstelle noch.
Die war noch hinten draußen.
Da, wo jetzt das Nachwuchsbüro ist, genau. Also auf der Seite vom Kabinentrakt. Und er hat dann erzählt, wie damals die Leute da bis zur Straße gestanden sind und so und teilweise halt auf die Campingstühle schon am Morgen gewartet haben bis um 10 Uhr oder wann er immer der Ticket verkauft
hat. Das weiß ich auch noch, da hat es glaube ich damals sogar Fotos gegeben.
Wo die Leute wirklich. Und irgendwann haben sie dann gesagt, jetzt beim nächsten Mal verkaufen wir Karten dann von da, wo die heutige Geschäftsstelle ist.
Nach dem Spiel, und dann ist nach dem Spiel gefühlt noch stundenlang bis um 12 oder 1 in der Nacht die Leute angestanden.
Da sind die Leute nicht zum Bus rausgegangen, sondern haben Karten gekauft und haben nicht am Bus zerkratzt, sondern am Holger Dier eintreten.
Aber ich muss sagen, es war auf jeden Fall gut, dass ihr es angesprochen habt, ob der Robin da schon dabei war, weil ich da nämlich als allererstes einen Blick darauf werfen, wer denn damals von den aktuellen Kadern dabei war. Auf Dickendorfer Seite waren es bei uns lediglich Curtis Leinweber und René Röttge. Und ich hab's vorher gemeint, ich kann die holländischen Namen so schön aussprechen, deswegen trage ich es jetzt nochmal vor, oder? Also, bei den Tilburgern, wenn mich nicht alles täuscht, waren damals dabei Kilian van Gorp, Nino Hessels.
Jetzt spricht das aber nicht so schön.
Alexei Loginov. Wer war noch dabei? Jori Verkiel, Giovanni Vogeler, Jonne de Bont, Max Hermans, Reno de Hond,
Danny Stempfer
und das dürfte es gewesen sein.
Und der Ruth Leubestein?
Nee.
Im Tor. Der war damals auch
schon. Wenn, Backup. Dann war er Backup.
Ja, deswegen ist er ja dabei.
Damals war nämlich im Tor. Wisst ihr es noch,
wie der Kassel ist? Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, aber der war wirklich.
Der stark. War Nationaltorhüter auch bei.
Ja, es ist jeder, der in Tilburg spielt, Nationaltorhüter. Das ist Cedric André und Ruth Leubestein sind jetzt halt auch gespannt bei der Nationalmannschaft.
Ja, wer ist damals im Tor gestanden?
Damals im Tor. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein.
Super!
Aber, weißt du, was ihr seid? Schau ich noch. Und es ist natürlich Ian Meyer.
Ja, natürlich.
Aber, ja, damals auch noch als Ausländer mit dabei bei Tilburg Parker Nado Bowles.
Nado Nachtsam
hat einen holländischen Pass.
Ah, ja. Aber der war damals noch in
Tilburg. Brock Montgomery und Parker Bowles waren damals die Importspieler.
Und da hat's Montgomery war ein Verteidiger, oder?
Nee, war auch ein Stürmer. Mhm.
Und es hat noch das Brüderpaar gegeben.
Genau, ja, Kevin und Mitch Brewster.
Genau, die haben da.
Einer
hat da kürzlich
in Essen noch oder so gespielt. Ja,
genau. In Essen. Ja.
Und der Mitch, oder war das?
Mitch und Kevin, ja.
Was jetzt? Kevin oder Mitch?
Beide haben. Also das waren
in Essen.
Ich glaube der Kevin. Oder? Nee, der Mitch. Ich weiß nicht. Also ist ja jetzt egal, die Moskitos Essen sind ja nicht das Thema.
Genau.
Wouter Saas war damals auch schon dabei. Es ist auf jeden Fall
Und damals in der Eishockey-News hat auch schon der Dirk Unverfährt über die Tilburg Trappers berichtet, wie es auch heute noch macht. Kann mir da den Ausdruck aus dem Playoff-Sonderheft das heute erschienen ist, vorliegen.
Wir haben gesagt, wir machen keine Werbung.
So keine Werbung, unbezahlte also, Werbung.
Ja, hast du selber gekauft.
Für uns unbezahlt.
Ich habe es mal selber gekauft.
Ich weiß nicht, was du dafür kriegst. Ja,
okay. Schauen wir mal, was ich
Genau. Das nächste Mal kommt er wieder mit dem dicken Auto mit der Rolex daher, verstehst du?
Nein, aber ansonsten, was gibt es zu sagen über Tilburg? 89 Punkte aus 44 Hauptrundenspielen. Sind am Ende der zweite Platz in der Oberliga Nord und das haarscharf, muss man sagen, ein Punkt mehr als die Moskitos Essen. Ah, und das macht es natürlich umso interessanter, dass die Moskitos Essen in Runde 1 mit 3:0 gegen den EC Peiting raus sind und die Tilburg Trappers dann doch recht souverän gegen die Tölzer Löwen weitergekommen sind. Ich persönlich habe ja im letzten Podcast auch noch erwähnt, neben meiner grandiosen 3:0 Voraussage vom DSC gegen Tammer Eisbären habe ich auch gesagt, ja, die Tölzer Burm, nein, das habe ich nicht gesagt, das war der Roland. Aber ich habe gesagt, die Tölzer Burm, die könnten es Tilburg unangenehm machen.
Mhm. Zweimal zu null.
Genau so war es. In dem Ornerspiel haben sie es ja nicht richtig unangenehm gemacht.
Mhm. Aber in Tilburg hat Bartels ein Tor geschossen, was aber irgendwie nach Videobeweisen nicht anerkannt worden ist. Oder irgendwie so. Ehrlich. Also,
wie kann das sein? Entweder war drin oder nicht drin.
Ja, oder es hat keinen Videobeweis gegeben, ich weiß nicht. Aber anscheinend haben sie ein Tor geschossen, was nicht anerkannt worden ist. Mhm. Okay. Wie auch immer, es wird eine spannende Sache.
Ja.
Tilburg, glaube ich, spielt seit Jahren den gleichen Stiefel, in Anführungszeichen. Macht es immer wieder die Vereine schwer. Sind von ihrem extrem körperlichen Spiel ein bisschen weggekommen, was ich so gelesen habe. Also produzieren nicht mehr ganz so viele Strafzeiten, wie sie es früher noch gemacht haben. Haben allerdings auch einen eher schwierigen Start in der Saison gehabt. Ich weiß jetzt die Ergebnisse nicht, aber die sind erst im neuen Jahr, haben die erst zur Aufholjagd gestartet und haben da den zweiten Platz dann sich geholt. Bist du irgendwas sagen, Robin?
Ich wollte jetzt gerade mit der Hand andeuten, du sollst bitte noch ein bisschen weiter reden, dann schaue ich nämlich mir mal an. Also so schlecht war der Start in die Saison von Tilburg eigentlich gar nicht, aus den ersten 5 Spiele 4 Siege. Man hat sie nur gegen die Hannover Indians am zweiten Spieltag geschlagen geben müssen. So eine richtige Talsohle, wenn man so Talsohle nennen will, war mal so eine Doppelniederlage gegen die Hannover Scorpions, wo man zweimal hintereinander gegeneinander gespielt hat. Man hat tatsächlich auch gegen die Hammer Eisbären einmal verloren. Und je länger die Saison gegangen ist, desto mehr hat man aber auch dann wieder die Siege am Stück geholt. Also da waren dann nur noch ganz punktuelle Niederlagen mit dabei und man hat sich dann so ein bisschen schon in diesen Playoff-Modus eingegroovt.
Die haben dir auch ein bisschen was über Tilburg erzählt, oder?
Ja, dass Tilburg einfach ein Kader ist, der über 4 Sturmreihen richtig marschieren kann. Von dem gehe ich aber so und so aus. Wenn ich mich nicht täusche, war Hamm während der Saison einmal 3:1 in Tilburg in Führung. Zur ersten Pause sogar, glaube ich. Und das Spiel endete dann, glaube ich, mit 10:4 für die Trappers. Also, ja, die sind nicht ohne. Kann man so sagen. Dirigiert wird das Ganze dabei von Head Coach Doug Mason.
Genau.
Natürlich auch ein sensationeller Name. Jahrelange Erfahrung in den Oberhäusern in Europa.
Oder einen niederländischen Pastor, Doug Mason.
Vielleicht hat er seinen Lebensmittelpunkt da gefunden. Kann gut möglich sein. Aber du hast es gerade angesprochen, also wo gerade mal sein Vita so ein bisschen rausgeht. Also allein Eishockey Deutschland, Kölner Hai, Adler Mannheim, Iserlohn Roosters in der Schweiz beim EV Zug hinter der Bande gestanden. Also das, wenn du dir so anschaust, dann auch noch in Österreich beim KAC und bei Graz in Amt und Würden gewesen. Also das ist schon auch ein sehr klangvoller Name. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es das Duell der zwei mitunter erfahrensten Trainer wird gemeinsam.
Und beide haben eine ähnliche Frisur.
Die haben den gleichen Friseur, ja, genau.
Nee, aber man kann halt auch sagen, ein klangvoller Name. Mitunter der große Erfolgsgarant ist der Topscorer der Tilburg Trappers, Brandon Graysell. Man kennt ihn bestens in Deutschland aus der DL2, war jahrelang einer der Topspieler, unter anderem in Kaufbeuren war er, glaube ich.
Ja.
In Bayreuth letztes Jahr.
In Bayreuth letztes Jahr, da hat es nicht ganz so gut geklappt, aber das war ja bei vielen Spielern der Fall. Man denkt an Sami Blomqvist, der jetzt wieder performt wie eh und je und da eben gar nichts auf die Reihe gebracht hat. Aber wenn man hinschaut, 38 Spiele, 63 Punkte, davon 28 Tore. Er ist extrem torgefährlich. Er kann allerdings auch sehr gut seine Mitspieler einsetzen und das ist mit Sicherheit einer der Spieler, der, sage ich mal, den Unterschied machen kann und vermutlich auch so richtig, ja, wieder auf gut Bayerisch, andauen kann.
O-down.
O-down.
Jetzt, genau, O-down.
Ja.
Auf gut Bayerisch
sein Team undown tragen kann, wenn man es dann,
ja, auf Deutsch macht. Ja, das wäre jetzt eine bessere Formulierung sogar.
Ja,
ist aber da haben sie ja einige wirklich hervorragende Spieler mit drin, sehr erfahrene Spieler. Ich sage jetzt mal, der Scouting Report der Eishockey News, wenn wir nochmal das bewerben dürfen, sagt, dass die Trappers eigentlich auf jeder Ebene gut aufgestellt sind, nur dass sie dann, sage ich mal, dazu tendieren, vielleicht zu verspielt zu agieren und das die Schwäche ist. Das ist vielleicht ein Punkt, wo der DSC auch gleich ansetzen kann. Wir kennen ja dieses typische Ehrenbergische Eishockey, wo man mal Beton hinten anrührt und dann mit Kontern glänzt. Also das wird sicher interessant sein, wie der DSC in diese Serie reingehen wird. Mit welcher, sage ich mal, Grundausrichtung, weil ich gehe mal davon aus, dass sie vermutlich eine andere sein wird, wie gegen die Hammer Eisbären. Fips, wie siehst du das? Du bist ein bisschen näher dran.
Ja, ich rechne auf jeden Fall mit einer brutal harten Serie. Ich habe auch vorhin was gesagt vor dem Podcast, wo ihr mich alle ein bisschen belächelt oder ausgelacht habt. Aber das soll auch keineswegs blöd klingen, aber ich glaube, dass die Hammer Eisbären tatsächlich in der Hinsicht, für den Fall, dass man ja jetzt weitergekommen ist und jetzt gegen Tilburg spielt, glaube ich, sind die Hammer Eisbären im Achtelfinale eine überragende Vorbereitung für Tilburg im Viertelfinale.
Ja.
Und ich weiß, das hört sich als eine wahnsinnig blöde Aussage an, aber das ist absolut, ja, das ist absolut nicht blöd gemeint. Aber ich glaube, dass sich die an sich schon ein bisschen ähneln vom Spielstil her, aber einfach Tilburg natürlich nochmal in der Breite nochmal tiefer besetzt ist und eine andere individuelle Klasse hat. Aber vom Tempo her rechne ich mit nicht unbedingt viel Unterschied.
Ja, also beide Mannschaften sind ja sehr laufstark, was mit Sicherheit ein bisschen mehr Faktor sein wird. Wir haben es vorhin schon angesprochen, auch wenn sie nicht mehr ganz so hart sind, wie sie früher schon waren. Es wird definitiv mehr Härte drin sein seitens des Gegners. Da war jetzt Hamm in Anführungszeichen schon brav, was das betrifft. Und es war da auch dazu geführt, dass, sag ich mal, nur sehr wenig Playoff-Härte drin war, außer in Spiel 5, wo es dann gegen Ende ein bisschen ruppiger wurde mit dem Fight von Thomas Gulda.
Aber alles zum Ende hin.
Ja, deswegen also sage ich ja, genau, zum Ende hin.
Dann
sage ich mal noch der
unnötige. Das war eigentlich fast schon eine sehr brave Serie, also
ja,
das muss ja, man das definitiv sagen. Ja, ich bin echt gespannt, also ich könnte mir vorstellen, dass uns Tilburg besser liegt, aufgrund unserer Spielweise, aufgrund unserer eher defensiven, dass uns vielleicht gelegen kommt, dass wir das Spiel eben nicht machen müssen, vor allem auswärts, dass man sich da hinten reinstellt. Ja,
Das Einzige, was ich vielleicht noch sagen möchte, ich glaube, viele Fans oder viele Leute einfach sehen das gar nicht, was das für ein Aufwand ist. Man redet natürlich in erster Linie immer nur für die Spieler, die da natürlich das Härteste haben, weil die ja auch noch spielen müssen. Aber was so eine Serie für ein Aufwand ist für jeden Beteiligten, das ist wirklich der Wahnsinn. Und jetzt spielen wir gegen Tilburg. Also wirklich, wenn man sich die anderen Viertelfinals anschaut, wir haben das Hannover Derby zwischen den Scorpions und den
Indians.
Wir haben Memmingen, die gegen Heilbronn spielen, und wir haben Weiden gegen Peiting spielen, und wir, der Deckendorfer Schlittschuhclub, hat das ganz große Los, wir dürfen in die Niederlande fahren. Also das ist, ja, ich persönlich bin auch da dafür, dass man vielleicht beim DEB darüber nachdenkt, Spielmodus ein bisschen anzupassen. In dem Sinn, dass man vielleicht in die Playoffs so agiert, wie man es eben auch aus der NHL vielleicht kennt, dass man sagt, okay, wir spielen zwei Spiele hintereinander, die ersten beiden Spiele der Serie in Tilburg, dann Spiele 3 und 4 in Deckendorf, dann hat jede Mannschaft aus den ersten vier Spielen zwei Heimspiele gehabt und danach Spiele 5, 6 und 7, da hilft es ja dann sowieso nicht. Vielleicht, aber jetzt fahren wir zweimal nach Tilburg, bis Spiel 4 überhaupt ist.
Vielleicht bei Spielen, wo auch eine gewisse Distanz dann
eben, wir haben in der U20 haben wir eben die Regelung mit den 250 Kilometer.
Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, dass man es da schon macht. Nein, aber halt dann zumindest ab 600 Kilometer.
600 Kilometer finde ich eine angemessene Grenze.
Weil ich glaube, ihr fahrt am morgen schon, wenn ihr das richtig mitkriegt. Genau. Also auch die Mannschaft fährt morgen schon, also am Donnerstag. Weil wenn man am Spieltag fährt, ich meine, damals haben wir es zwar schon gemacht, aber da ist ja in Anführungszeichen um nichts mehr gegangen. Da war ja der Aufstieg schon in der Tasche. Ja, aber wenn man da ich weiß nicht, wann müsste man da am Freitag fahren, wahrscheinlich um 6 Uhr in der Früh mit dem Bus, damit man da abends einigermaßen früh ankommt mit Stau und so weiter. So ist jetzt der Plan. Morgen, glaube ich, noch Training.
Genau,
Eistraining.
Morgen ist in der Früh noch Training und dann geht es irgendwann im Vormittag Richtung Tilburg. Abends dann noch gemeinsames Essen und dann ja, wird es auch, denke ich, in Tilburg Eis geben, weil du bist ja, so viel ich weiß, sogar verpflichtet als Gastgeber am Gastteam da an der Stelle Eis zu bieten. Und ja.
Das war ja mit Hamm auch so. Die
genau.
Waren ja auch dreimal schon, sind die am Vorabend angereist und haben dann dreimal am Spieltag auch bei uns noch Eis gezeigt.
Hamm hat ja an der Stelle tatsächlich nie was geändert. Also wir sind nach Spiel 4, sind der Simon und ich dann losgefahren und dann hat es keine 20 Minuten gedauert. Dann hat Ivo Weisleder angerufen und hat gesagt, du Simon, könnten wir wieder Eis haben in Deckendorf? Und er selber war ja auch, das war ja sogar, hat er das irgendwo
weil er beim ersten Spiel nicht dabei war.
Weil bei den ersten zwei Spielen war er auch nicht dabei und deswegen hat er gesagt, never change a running system, so quasi. Und ja, haben wir dann wieder bei uns am Eis und genauso werden wir jetzt, denke ich, auch in Tilburg machen.
So ein bisschen ein Aberglaube ist ja bei jedem mit dabei. Ich meine, bei uns, wir haben jetzt auch dann die letzten zwei Heimspiele in die weißen Trikots gemacht, weil wir ja auswärts immer gewonnen haben in die weißen Trikots. Ich habe gehört, es wird die gleiche Warm-Up-Playlist geben im Spiel gegen Tilburg.
Da muss man ja sowieso sagen, also ich weiß nicht, wer der gute DJ war.
Also ich bin ja froh, dass ich beim Aufwärmen immer da hinter der Doppeltür da stehe, weil ich bin froh, dass ich das nicht hören muss, was da auf der Liste steht. Also das ist ja aber gut,
glaub, die Geschmäcker,
sind verschieden, gerade was Musik betrifft.
Man muss vielleicht, um jetzt da am Fips nochmal das Kompliment zuzuspielen, das ist die Playlist von Fips, die er zusammengestellt hat.
Das wollte er jetzt gerne hören.
Das wollte er jetzt gerne hören, der alte Selbstdarsteller.
Und, ja, wir haben gestern sogar auf Spray TV eingeblendet.
Wahnsinn, beim Torschrei. Also das war
sogar in die Highlights bin ich drin für einen Bruchteil von einer Sekunde.
Ich muss ein bisschen. Normalerweise werden ja auf dem Videowürfel strittige Szenen dann immer überblendet, aber gestern das haben sie dann gelassen.
Also. Und das, obwohl man im Fips-Häufchen zugesehen hat.
Ja, ja, genau.
Unser DSC-Goldlöckchen.
Nein, aber ich muss gerade ein bisschen schmunzen, weil ich an den Spruch vom Robin denke, wie er das angekündigt hat, wie man die gesehen hat. Und jetzt sieht man wieder den Stadionsprecher, wie er das Tor ins Mikrofon rührt.
Ja.
Es ist wirklich so, da geht er, weil der ganze Körper geht damit, wenn du da reinschaust. Ja, ja. Es war wirklich ein Highlight, das zum Sehen
auf der Kamera. Ich glaube, bei Spiel 1 hat dann irgendjemand aus Hamm auf Facebook kommentiert, ob man unserem Stadionsprecher nicht irgendwie Hustengürtel oder irgend sowas geben muss.
Ja. Aber ich glaube, apropos Frisur-Fips, du kannst vielleicht gleich mal ein bisschen was dazu sagen. Gibt
ja.
Es vielleicht einen guten Übergang auf ein neues Thema?
Also
hacken wir Tilburg ab erstmal. Wollen wir noch Prognosen abgeben, wie wir weiterkommen oder sparen wir das mal, nachdem wir beim letzten Mal alle so super richtig klingen sind? Kommen wir weiter oder kommen wir nicht weiter? Wer ist für weiterkommen?
Ja, weiterkommen wir, der
ja. Ja, glaube ich.
Marco?
Deckendorf in 6.
Ich sag, wir kommen nicht weiter.
Ich sag, Deckendorf in 7.
Ich glaube auch, dass wir weiterkommen.
In wie viele Spiele, Roland?
Ist egal, mit 4 Siege kommen wir weiter.
Das Wahnsinn. Ist einmal ein Statement.
Das ist wieder ein richtiger Journalistenspruch. Egal wie, er hat auf alle Fälle recht.
Na, zu dem, was der Marco gesagt hat, ja, dem einen oder anderen ist vielleicht auch schon aufgefallen, ich bin nicht drum rumgekommen, weil angeblich habe ich ausgesprochen, dass wenn unsere U20 erneut die Hauptrunde gewinnt und sich daraufhin der Kevin Lengle die Haare blond färbt, dann mache ich das auch wieder wie letztes Jahr schon Und ja, irgendwann war dann einfach mal der Moment, wo ich abends einen Anruf gekriegt habe vom Kevin und der dann gesagt hat, jetzt bist du dran. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann soll es so sein. Und ja, jetzt am Wochenende steht auf jeden Fall Finale an gegen den EV Ravensburg. Wir sind Gott sei Dank in zwei Spiele gegen Klostersee weitergekommen. Einfach Haken dran und jetzt aufs Finale schauen. Ravensburg hat selber drei Spiele gebraucht in der Halbfinalserie gegen Mannheim, haben dann tatsächlich Spiel 3 in Mannheim gewonnen. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber ja, ansonsten erwarten uns da, glaube ich, zwei richtig, richtig enge Spiele. Und am Samstag 20 Uhr Primetime und am Sonntag 10.30 Uhr von meiner Stelle aus einfach wirklich die Bitte an alle, kämpft vorbei. Es ist, ja,
Eintritt,
es kann gemeinsam...
Eintritt ist frei oder verlangt genau so eine Pauschale?
Nein, wir werden da, soweit ich informiert bin, nichts ändern.
Kiosk hat geöffnet.
Kiosk hat geöffnet, läuft dann alles zugunsten der U20-Mannschaft.
Natürlich.
Und ja, ansonsten schaut es einfach wirklich vorbei. Also vor allem Samstagabend 20 Uhr, das war genau das, was ich mir gewünscht habe. Und genauso kommt es jetzt.
Ich habe gestern zum Eismeister gesagt, was dabei passiert ist, dass die Stadt Deckendorf die Eiszeit, also ich weiß auch nicht, ob Discolauf oder normaler öffentlicher Lauf angesetzt gewesen war, aber dass die das hergeben haben am Samstagabend, also Hut ab, mit dem hätte ich absolut nicht gerechnet.
Ja gut, eine andere Option hätte man auch nicht mehr gehabt und ich muss sagen, ich glaube, da war da der ein oder andere wirklich absolut steil gegangen, wenn wir die Eiszeit nicht gekriegt hätten, weil das hätte dann unterm Strich bedeutet, dass wir mir wahrscheinlich dann dieses erste Wochenende mit Spiel 1 gestartet hätten und zwar in Ravensburg und dann das Wochenende drauf
erst beide Heimspiele
gehabt hätten und ich finde, da gibt es überhaupt nichts zum Diskutieren. Wir brauchen das jetzt einmal in dieser Saison und
ja, gut ist. Man muss allerdings auch sagen, und das hat auch der jeweilige, der angesprochene Eismeister gesagt, dass jetzt beide öffentliche Läufe am Samstagabend eh nicht mehr viel los ist.
Genau.
Ja, und dass man dann, glaube ich, guten Gewissens auch die Eiszeit hergeben kann. Letztes Jahr war ja das Problem gegen Nürnberg, dass da die Mannschaft krankheitsbedingt ziemlich angeschlagen war. Wie schaut es das Jahr aus? Seid ihr alle fit?
Ja,
sind alle mit dabei?
Zum jetzigen Stand ist jeder fit. Der ein oder andere Spieler hat zu mir gesagt, er spürt, dass er krank wird. Ich habe dann freundlich darauf hingewiesen, dass er bitte nichts mehr sagen soll. Und ja, also mal schauen, wie es wird. Wir haben halt letztes Jahr einfach das Problem gehabt, das war die komplette Oberliga krank, sodass wir, keine Ahnung, in Halle, glaube ich, mit 14 Spielern waren das insgesamt zu Spiel 1. Und dadurch haben wir halt auch in der U20 dann nichts mehr gehabt. Und dieses Jahr ist halt einfach Chance Nummer 2. Und dieses Jahr wollen wir es halt einfach besser machen, weil ich persönlich weiß nicht, wie jetzt ich reagieren würde. Jetzt bin aber ich nur Betreuer vor der Mannschaft und kein Spieler. Ich persönlich weiß nicht, wie ich reagieren würde, da man mir jetzt das zweite Mal ein Finale hintereinander verlieren. Also das war letztes Jahr schon sehr, sehr hart, aber das wünschst du keinem, dass dir das innerhalb von 2 Jahren zweimal passiert.
Ja, und du musst ja sagen, wir haben ja in der Folge, wo der Stefan zu Gast war, wenn ich richtig informiert bin und das noch richtig war, gesagt, wie wichtig dieser Grundstock eigentlich ist und was das für ein Zeichen auch war. Auch vielleicht nicht nur jetzt für die U20, sondern einfach auch für die erste Mannschaft oder allgemein für den Verein, wenn du diesen Aufstieg dann letztendlich fertig bringst, dass du einfach ja einen Zugriff auf vielleicht ein bisschen größere Hockeytalente hast irgendwo, dass du ja einfach noch mehr Qualität in deinen Kader reinbringst und dann perspektivisch eben auch wieder die Qualität vielleicht durch, in Anführungsstrichen, Eigengewächse oder Spieler, die halt die U20 beim DSC durchlaufen haben, dann einen Schritt in die Oberliga schaffen. Also es ist und bleibt ein erstrebenswertes Ziel und es sind bei mir alle Daumen gedrückt, dass das vielleicht dann, ich glaube, es ist ja wieder Best of Three, oder?
Genau so ist. Das ist nach wie vor noch so ein bisschen problemvoll, aber das haben wir ja auch letztes Mal schon besprochen, wo man einfach sagt, es geht einfach in der Altersklasse.
Im Finale kann man schon Best of Five machen, oder? war sportlich wahrscheinlich ein bisschen gerechter.
War definitiv gerechter.
Weil wenn du dann gleich das erste Spiel verlierst, also das hat auch der Günther Eisenhut letztes Jahr gesagt, wenn du das erste Spiel verlierst, dann stehst du halt eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand und hast eigentlich dann ja, ganz schlechte Karten. Das ist halt die Pre-Playoffs. Ja, da ist vielleicht nochmal was anderes. Da geht es letztlich nur um den Einzug in die Playoffs zwischen Platz 8 und oder Platz 7 und 10. Und, aber da geht es um einen Meistertitel. Ne? Da kann man schon Best of 5 machen. Aber es ist, wie es ist.
Eben, das heftig.
Manche Sachen im deutschen Eishockey sind, wie sind. Ich glaube, die in der DNL 2 wird in die Playoffs sogar Best of 5 gespielt und in der DNL 1, die spielen wir nicht Best of 5.
Ja.
Deswegen ist halt die Frage, warum ist das in der DNL 3 dann Best of 3? Aber gut, es ist, wie es ist.
Ja, im Endeffekt, glaube ich, haben wir unsere Themen für heute alle so ein bisschen durchgebracht, oder würde ich sagen? Also, mir fällt jetzt auf Anhieb nichts mehr, außer natürlich die Fans, die heute hoffentlich wieder die nächsten Tage fleißig in die Folge reinklicken. Auf alle Spiele des DSC, sowohl von der Oberligamannschaft als auch von der U20 einzustimmen. Ja, am Freitag geht's los, Richtung Tilburg, so die Trappers. Dann Samstag, Sonntag U20, beziehungsweise dann natürlich am Abend noch das Heimspiel des Denkendorfer SC im Viertelfinale.
Und wir hören uns dann an der Stelle wieder zur nächsten Playoff Edition vorm Halbfinale. Gegner werden wir dann erfahren.
Du Devils Weiden.
Naja, vielleicht haut ja Peiting Weiden aus.
Ja, das wird passieren, Roland.
Na. Dann deine Song, sind wir fertig für heute?
Indians kommen weiter, und also Hannover Indians und Memmingen Indians.
Genau, genau so schaut's aus.
Dann haben wir Heimrecht.
Genau.
Also, so bis dahin, geht's. Macht's es gut. Servus.
Bis dann.
Ciao.